Liebe Brüder und Schwestern, wir finden in der Bibel manchen Bericht über das Verhalten einzelner Menschen. Manchmal nur eine kurze Szene, manchmal ein ganzer Lebenslauf. Wenn es sich um gottesfürchtige Menschen handelt, dann lesen wir die Berichte mit großem Vergnügen. Etwa das Leben Josefs oder Moses oder Samuels. Wenn wir uns aber dann fragen, was können wir davon lernen und übernehmen, dann wird es manchmal schwierig. Wenn ich daran denke, wie Josef 13 Jahre lang ausgehalten hat, teils als Sklave, teils im Gefängnis, dann weiß ich, wenn Gott mich nicht jeden Morgen neu bei der Hand nähme, dann käme ich nicht so durch wie er, der kein einziges Mal geklagt und der in seinem Glauben nie gewankt hat. Darum sind in manchen Fällen die Berichte über die Versager für uns aufschlussreicher. Diese Leute mögen wir natürlich nicht. Denken wir an einen Kain, einen König Ahab oder gar an Judas. Aber manchmal können wir doch von denen mehr lernen, weil wir erkennen, was an ihnen falsch ist, und sich das so oft mit uns deckt. Und so wollen wir denn heute einmal von solch einem Mann lesen, und zwar von dem König Herodes. Und wir lesen dazu einen Abschnitt aus Markus 6. Wir lesen Markus 6, Vers 19 bis 29. Nein, Vers 16. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, dieser ist auferweckt. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete Johannes. Da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er verwahrte ihn, und wenn er ihn hörte, so tat er vieles, und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstage seinem Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl machte und ihre, der Herodias Tochter, hereinkam und tanzte, gefiel sie Herodes und denen, die mit ihm zu Tische lagen. Und der König sprach zu dem Mägdlein, »Bitte von mir, was irgend du willst, und ich werde es dir geben.« Und er schwur ihr, was irgend du von mir bitten wirst, werde ich dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Sie aber ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Diese aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging alsbald mit Eile zu dem König hinein und bat ihn und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gebest. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tische lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und alsbald schickte der König einen Trabanten und befahl, sein Haupt zu bringen. Der aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis, und er brachte sein Haupt auf eine Schüssel und gab es dem Mägdlein, und das Mägdlein gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und hoben seinen Leichnam auf und legten ihn in eine Gruft. Zunächst müssen wir kurz klären, was für Könige Herodes es gibt. Der erste, von dem wir im Neuen Testament lesen, ist der König, der den Kindermord von Bethlehem verordnet hat. Davon lesen wir ja in Matthäus 2. In der Geschichte heißt er Herodes der Große. Er war mehrmals verheiratet, hatte viele Söhne, und der, von dem wir hier gelesen haben, war einer von seinen Söhnen. Der heißt in der Geschichte Herodes Antipas. Nachher wollen wir noch einen Abschnitt aus Lukas 23 lesen, wo uns auch von ihm gesagt wird. Dann tritt noch ein dritter Herodes auf, in Apostelgeschichte 12. Das ist der, der Jakobus enthaupten ließ, Petrus ins Gefängnis warf und der dann durch eine unheilbare Krankheit plötzlich hinweggerafft wurde. Der heißt in der Geschichte Herodes Agrippa. Johannes der Täufer hat Herodes nun vorgeworfen, dass er die Frau seines Bruders Philippus geheiratet hat. Man hat dann natürlich leicht den Eindruck, dass der König als der Alleinherrscher sich dem Bruder die Frau kurzerhand wegnehmen konnte. Das ist aber nicht so gewesen. Der Bruder Philippus hatte sich nicht um Staatsgeschäfte gekümmert. Er lebte als ein wohlhabender Bruder Mann in Rom. Herodes besuchte ihn dort, verliebte sich in seine Frau. Die war einverstanden, ihren Mann zu verlassen. Herodes ließ sich scheiden und heiratete Herodias. So sind die Dinge damals gelaufen. Im Jahre 39 ist Herodes dann vom römischen Kaiser verbannt worden nach Südfrankreich. Heute fände man das gar nicht so schrecklich. Und Herodias, die nicht verbannt war, ist freiwillig mit ihm dorthin gegangen. Sie hat also zu ihrem Mann gehalten. Herodes war ein Mann, von dem man nicht sagen kann, dass Gott ihm ganz gleichgültig war. Aber Gott stand für ihn am Rande. Diese Menschen hat es zu allen Zeiten gegeben. Gott, ja, gewiss, der muss wohl geben. Aber welche Rolle spielt er in deinem Leben? Ach, keine bedeutende. Ich will drei Worte zitieren, die uns zeigen, dass man Menschen solcher Art alle Zeit gehabt hat. Der Prophet Jesaja klagt über die Juden: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 5, von Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Also die sagen nicht ganz Nein zu Gott, Form der Gottseligkeit haben sie, Kraft nicht. Und interessant, Paulus sagt, von denen halte dich fern. Mit diesen Halben sollen wir nichts zu tun haben. Am Ende der Zeit wird es die auch geben, wie wir aus Offenbarung 3 lesen. Die letzte Gemeinde, an die ein Sendschreiben gerichtet wird, ist die von Laodicea. Und da heißt der Vorwurf: Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. So ein Mann war offensichtlich Herodes. Ein wenig fragte er noch nach Gott. Als der Herr Jesus auftrat, glaubte er sogar, das sei Johannes, der auferstanden sei. Aber er führte sein gottloses Leben, wie es ihm passte. Man könnte sagen, er war Nummer eins, und wer Gott nicht Nummer eins sein lassen will, der hat Gott ganz abgelehnt, auch wenn er das nicht weiß. Ein ganz anderer Mensch war nun Johannes der Täufer. Wenn wir ihn genau besehen, ist er ein Mann von erstaunlicher Größe und Bedeutung. Er ist einer der wenigen, deren Geburt vorhergesagt wurde. Im Alten Testament, ich mache mich da irren, sind es 4 oder 5, im Neuen Testament, soweit ich weiß, nur 2. Nur die Geburt des Johannes und die des Herrn ist vorhergesagt worden. Dann hat Johannes den Auftrag, den Herrn Jesus einzuführen. Er war sein Wegbereiter. Er war der erste Prophet, durch den Gott nach 400 Jahren Schweigens wieder zu den Menschen gesprochen hat. Dann hatte er das ganz große Vorrecht, den Herrn zu taufen. Er wusste, dass ihm das gar nicht zustand, hat es auch gesagt. Aber auf Drängen des Herrn hat er es dann doch getan. Und dann will ich ein Wort lesen aus Matthäus 11, Vers 11, das der Herr Jesus über Johannes gesprochen hat. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Dann fügt der Herr allerdings hinzu, der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er. Ich kann das Wort nur so verstehen, unter den von Frauen Geborenen und im Gegensatz unter den durch den Geist Gottes Wiedergeborenen. Aber für die erste Gruppe gilt das Wort, kein Größerer auferstanden als er. Johannes war also schon ein ganz besonderer Mann. Was predigte er? Er hatte nur ein Thema. Er predigte Buße. Wir finden das einige Male in der Bibel, dass ein Knecht Gottes ein Thema hat. Wir lesen zum Beispiel von Noah. Noah war Prediger der Gerechtigkeit. Der hat wohl nichts anderes gesagt. Wir wissen von Jona, der ist nach Ninive gegangen. Der hatte sogar nur einen Satz. Noch 40 Tage und Ninive wird umgekehrt. Das zeigt uns, dass es sein kann, dass eine Generation eine Botschaft hören muss. Nur eine. Wir sind so oft für Abwechslung, da soll dies gebracht werden und das und jenes. Wir haben aber oft einen wunden Punkt. Und den greift der Geist Gottes an. Und so hatte auch Johannes der Täufer eine Botschaft. Er predigte Buße. Jetzt sehen wir uns den Begriff zunächst einmal an. In Markus 1, Vers 15 wird uns gesagt, was der Herr Jesus ausgerufen hat. Dabei müssen wir bedenken, dass im Markus-Evangelium im Gegensatz zu allen anderen keine Reden Jesu stehen. Eigenartige Sache. Wir schätzen die Reden Jesu außerordentlich. Denken wir einmal an die Bergpredigt. Aber im Markus-Evangelium keine Rede, nur Handlungen. Und dann dieser kurze Satz über Jesu Botschaft, er rief aus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubet dem Evangelium. Das war also eine der Kernaussagen. Wie sieht es aus bei Paulus? Der Apostel Paulus hat mehrmals die Buße betont. Ich will eine Stelle lesen, Römer 2, Vers 4, die mir besonders aufschlussreich erscheint. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut nicht wissend, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Da wird uns also gesagt, dass alle Güte und Langmut und Geduld Gottes ein Ziel mit uns hat. Er will uns zur Buße bringen. Dann ein Wort aus 2. Petrus 3. Da steht das eigentlich noch klarer. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es einige für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ein ganz besonders interessantes Wort über die Buße steht in Hebräer 6, Vers 6. Da wird uns von Menschen gesagt, die den Heiligen Geist empfangen hatten, die die Wahrheit des Wortes Gottes erkannt hatten und die doch wieder abgefallen waren. Und dann heißt es in Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern. Es sind in meinem Leben schon einige Male Menschen zu mir gekommen, Christen, die mir sagten, das ist mein Zustand. Ich habe den Herrn angenommen, aber ich bin abgefallen. Mir kann nicht mehr geholfen werden. Da steht ja, es ist unmöglich. Ich bete schon lange. Ich suche Gott. Ich komme nicht weiter. Ich scheitere an diesem Unmöglich. Den habe ich gesagt, nein, Sie müssen mal ganz genau lesen. Da steht, es ist unmöglich, Sie zur Buße zu erneuern. Und wenn Sie Gott um Vergebung bitten und Ihre Schuld bekennen, dann stehen Sie ja in der Buße. Dann können Sie ja nicht zu diesem gehören. Das Schlimme ist, wenn ein Mensch nicht mehr Buße tun kann, wenn Gott ihn nicht dahin bringen kann, für den gilt das unmöglich. Daraus können wir jetzt einen Schluss ziehen. Zur Buße erneuern, das heißt zurückbringen zu Gott, das heißt das Alte, das Falsche überwinden. Wenn Gott einem Buße schenkt, hat er ihm alles gegeben, was er braucht. Wir wissen, dass der Apostel Petrus als erster Nicht-Juden das Evangelium verkündigt hat. Auf ausdrücklichen Befehl Gottes. Wir lesen das alles in Apostelgeschichte 10. Es kam da ein Gesicht und der Geist Gottes sprach zu ihm. Und so ging er schließlich mit in das Haus des Cornelius. Aber die Obersten in Jerusalem, die waren keineswegs damit einverstanden. Und Petrus, der sie alle kannte und ein vorsichtiger Mann war, der brachte von den Brüdern, die ihn begleitet hatten, 6 mit nach Jerusalem. Und die konnten bezeugen, wie das alle abgelaufen war. Und dann fassten die Apostel das Endergebnis in einem Satz zusammen. Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße geschenkt zum Leben. Wenn Gott einem helfen will, dann schenkt er ihm ein bußfertiges Herz. Das ist das Entscheidende und das war die Botschaft Johannes des Täufers. Dieser Johannes war nun ein sehr mutiger Mann. Wir lesen davon in Vers 18. Markus 6, Vers 18. Denn Johannes hatte Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Ein Bußprediger ist immer unbeliebt. Selbst wir haben es nicht gern, wenn uns jemand ermahnt. Darum schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes im drittletzten Verse seines langen Briefes, ich bitte euch aber, Brüder, ertraget das Wort der Ermahnung. Das war schon damals das Problem, und das ist es auch heute noch. Also ein Bußprediger ist selbstverständlich immer unbeliebt. Johannes wandte sich an alle. Wir lesen das in Lukas 3. Er sprach zum Volk. Er hatte ein Wort an die Zöllner. Er hatte ein Wort an die Soldaten. Eine Gruppe konnte er nicht erreichen. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Von denen wird uns ausdrücklich, Lukas 7, Vers 30, gesagt, dass die nicht kamen. Und nun lesen wir, dass er auch Herodes angriff. Das zeigt, dass er ein wirklicher Knecht Gottes war. Er hätte es ja so leicht gehabt, Herodes auszulassen. Er hätte ja nichts zu sagen brauchen. Dann wäre vielleicht einer gekommen und hätte gesagt, ja, Johannes, du predigst uns allen Buße. Warum sagst du denn nichts über den König? Dann hätte er ja sagen können, der ist der Oberste meines Volkes. Das steht mir nicht zu. Ein Leisetreter hätte immer diesen Weg gewählt. Johannes griff Herodes ganz offen an. Hier sehen wir einen biblischen Grundsatz. den hat der Apostel Paulus in Galater 1, Vers 10 klar ausgedrückt. Suche ich jetzt Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Es ist ein Jammer, auch in der Christenheit, wenn man sieht, wie viel geschieht, um Menschen zu gefallen. Immer guckt man nach links und nach rechts, was sagt der, was sagt dieser, wie bin ich angekommen, was halten die von mir. Suche ich jetzt Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht mehr. Jetzt kann natürlich einer nach dem Unterschied zwischen den Menschen und den Brüdern fragen. Wir lesen von den Juden, sie liebten die Ehre der Menschen mehr als die Ehre von Gott. Und dabei handelt es sich doch um die frommen Leute in Jerusalem, um die hohen Priester und um die Schriftgelehrten. Interessant ist nun, Herodes, der achtet Johannes. Das ist auch sehr aufschlussreich. Diese ewig Duldsamen, die jeden mit dem Koffer nachtragen, die kommen nie zum Ansehen. Der sich den Koffer tragen lässt, der sagt dem anderen nicht, was er von ihm denkt. Nein, der soll ja noch weiter Koffer tragen. Aber in seinem Herzen, da verachtet er ihn. Und Herodes, der von Johannes zusammengestaucht wurde, der merkte, das ist ein Kerl. Das wollen wir noch einmal lesen. Denn Herodes fürchtete Johannes. Überlegen wir einmal, den er im Gefängnis hatte. Herodes fürchtete Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er verwahrte ihn. Und wenn er ihn hörte, so tat er vieles, und er hörte ihn gern. Wenn man das liest, dann möchte man das sagen, gar nicht so ein schlechter Kerl, dieser Herodes. Der hat noch Verständnis für diesen Knecht Gottes. Er hörte ihn gern. Und in der alten Übersetzung, die ich las, steht sogar, er tat vieles. Vielleicht hat Johannes ihm gesagt, König, das darfst du nicht machen. Und das auch nicht. Und jetzt hast du wieder einen ins Gefängnis gesetzt. Völlig zu Unrecht, lass den Mann frei. Herodes tat vieles. Aber eins tat er nicht. Er schickte die Frau nicht weg, die er nicht haben durfte. Und hier stehen wir vor einem ganz entscheidenden Punkt. Es kann in deinem und meinem Leben etwas geben, was nicht in Ordnung ist. Und dann will der Geist Gottes, dass ich das in Ordnung bringe. Und das kann ich nicht ausgleichen. Ich kann nicht sagen, ich werde von heute an statt 10% 15% geben. Vielleicht ist Gott dann mit mir zufrieden. Ich kann nicht sagen, ich werde keine einzige Versammlungsstunde mehr auslassen. Ich kann nicht sagen, jede Woche werden jetzt 50 Traktate verteilt. Gott kommt mit einer ganz bestimmten Forderung. Die ist bei Herodes, schick die Frau weg. Das ist dir nicht erlaubt. Was sie bei dir und bei mir heißt, das muss ich selber herausfinden. Und das werde ich immer dann finden, wenn ich mir Zeit gebe, lange zu beten. In dem normalen Morgen- und Abendgebet, da erfahre ich nichts. Aber wenn ich mich einmal auf Gott konzentriere, dann wird er mir langsam enthüllen, was ihm nicht gefällt. Und da stehe ich dann vor einer entscheidenden Frage. Das betrifft nicht meine Errettung. In das ewige Leben kann ich immer noch eingehen. Aber das betrifft mein geistliches Wachstum. Es gibt viele Christen, die hinken auf einem jämmerlichen Mittelstand durchs Leben. Die kommen nie weiter, weil sie ähnlich wie Herodes die eigentliche Forderung Gottes umgehen. Wir bieten Gott Leistung. Das will er nicht. Er will die eine Sache. Wir können auch, darin sind wir ja so geschickt, unser falsches Tun biblisch begründen. Wir haben ja immer für alles ein Bibelwort zur Hand. Und doch lässt Gott uns nicht gehen. Herodes wich aus. Und darum kam er nicht zurecht. Vielleicht hat er nur auf Zeit gespielt. Hat sich gesagt, lass die Dinge mal laufen. Ich kann mich nicht so und nicht so entscheiden. Johannes kann noch im Gefängnis bleiben. Ab und zu spreche ich noch mit ihm. Aber Gott kam dazwischen. Herodes feiert seinen Geburtstag. Das scheint ein ganz übliches Fest gewesen zu sein. Muss es ja. Der ist ja jedes Jahr fällig. Und er hat die Großen seines Landes geladen. Vielleicht war er da gar zu verpflichtet. Und nun kam die Tochter der Herodias, Tochter aus der ersten Ehe, Salome hat sie geheißen, und hat getanzt. Sie gefiel allen sehr gut. Und Herodes macht gibt ein vollkommen unbesonnenes Versprechen. Aber er hat's beschworen und den Satz bis zur Hälfte meines Königreiches. Hätte er zurückgekommen, ganz sicher. Denn das mit dem halben Königreich war doch nur eine Phrase. Nehmen wir einmal an, das Mädchen hätte eine Landkarte geholt und einen Strich durch die Mitte gezogen und gesagt, so Herodes, welche Hälfte kann ich haben? Da hätte er sie doch ausgelacht. Das war doch nur eine Phrase. Der eigentliche Grund, warum er nicht zurückging, steht in Vers 26. Der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tische lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Immer die Frage, stehe ich auf der Seite Gottes oder stehe ich auf der Seite der Menschen? Die geht mit uns durchs ganze Leben. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, immer wieder dieser Gedanke. Jetzt könnte einer sagen, wenn ein Christ auf der Seite der Menschen steht und nicht auf der Seite Gottes, dann ist das doch sehr dumm. Nein, sage ich, das Wort dumm reicht überhaupt nicht aus. In Johannes 5, Vers 44 steht, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre vor Menschen sucht und die Ehre vor dem alleinigen Gott nicht sucht? Wenn einer die Ehre vor Menschen, der Ehre vor Gott vorzieht, der ist nicht dumm, der ist unfähig. Das muss uns endlich einmal bewusst sein. Ich kann Gott nur als den Ersten haben in meinem Leben. Wenn ich sage Gott, ja, nebenbei auch, da kann ich einen Freund haben, einen Erbonkel, die kann ich alle an zweiter und dritter Stelle laufen lassen. Aber Gott nie. Entweder er ist Nummer eins oder er ist niemand. Darüber müssen wir uns völlig im Klaren sein. Herodes war ein Mann, der hin und her schwankte. Ganz anders seine Frau. Lesen wir auch dazu einiges. In Vers 19, Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete Johannes. Dann Vers 24. Die Tochter ging hinaus und sagte ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Diese aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und nun sehen wir mal, wie schnell das Mädchen arbeitet. Und sie ging alsbald mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gebest. Das war eine klare Anordnung. Herodias wusste, was sie wollte. Ich habe dazu gelesen, dass die alten Rabbiner folgenden Satz kannten. Niemand ist so gut wie eine gute Frau und niemand ist so schlecht wie eine schlechte. Das würde also heißen, dass die Frauen die Extreme darstellen. Die schlechtesten und die besten, während die Männer sich ein wenig mehr in der Mitte aufhalten. Ob stimmt, nun, das können wir ja selber alle einmal überlegen. Herodes nun ließ Johannes enthaupten, obwohl er ihn fürchtete, obwohl er wusste, dass er ein heiliger Mann war. Er ist einfach diesem Wunsch, den Menschen zu gefallen, erlegen. Was hat er damit gemacht? Er hat die Stimme Gottes, die ihn mahnte, getötet. Er hat sie umgebracht. Vielleicht hätte noch alles gut werden können, aber Herodes ließ Johannes enthaupten. Ich kenne nur einen Mann in der Bibel, von dem uns in letzter Klarheit gesagt wird, dass Gott nicht mehr zu ihm sprach. Und dieser Mann ist der König Saul, und von dem lesen wir in 1. Samuel 28 Entscheidendes darüber. Überlegen wir, Saul war König geworden, ein großer Mann, und jetzt ist er ganz jämmerlich unten. In 1. Samuel 8. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Und dann geht dieser Mann zu der Hexe von Endor und er bittet da Rat. Er lässt Samuel kommen und dann heißt es im Vers 15, und Samuel sprach zu Saul, warum hast du mich beunruhigt und mich heraufkommen lassen? Und Saul sprach, ich bin in großer Not, denn die Philister streiten wider mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch die Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir kundtust, was ich tun soll. Vorher, das lesen wir wiederholt, da konnte Saul Auskunft von Gott erbitten. Er warf das los. Jedes Mal kam klare Antwort. Und das war jetzt dahin. Die Verbindung war endgültig abgerissen. Keine Möglichkeit mehr, Gott zu fragen. Wir wissen, dass in der Bibel viele Gebetsverheißungen stehen. Und wir berufen uns gern darauf. Gott sagt uns aber auch ab und zu, wann er nicht hört. Und da ist mir jetzt eine Stelle aufgefallen, die uns sehr viel sagt. Ein Wort aus Sacharja 7, Vers 13. Das will ich einmal lesen. Aus dem Propheten Sacharja 7, Vers 13. Und es geschah, wie er Gott gerufen und sie nicht gehört hatten, also riefen sie und ich hörte nicht. Spricht Jahwe der Heerscharen. Das ist an sich ganz verständlich. Gott hatte gerufen und gerufen. Die Israeliten hat sich nicht an ihn gestört. Jetzt waren sie in Not. Jetzt riefen sie. Jetzt hörte Gott nicht. Also darauf müssen wir uns ganz einfach einstellen. Ich kann nichts zu Gott sagen. Ach, lass mal, was du willst, mag ich nicht. Aber jetzt auf einmal Not. Herr, hilf mir. Nein, sagt Zacharja, ich habe gerufen. Ihr habt nicht gehört. Jetzt ruft ihr, höre ich nicht. Herodes war nicht fertig mit dieser Sache, die er gemacht hatte. Damit begann unser Text. Der sagt uns hier ein Wort, das vor all dem stand. Vers 16, als Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, dieser ist auferweckt. Wir sehen, er hatte den Propheten ermordet. Aber sein Gewissen sprach immer noch. Und er wusste, dass auch Gott noch sprach. Und jetzt wollen wir den zweiten Abschnitt lesen, den ich schon angedeutet habe. Lukas 23. Und da lesen wir die Verse 7 bis 11. Der Herr Jesus steht vor Pilatus als seinem Richter und dann hört Pilatus, dass Jesus aus Galiläa kommt und da heißt es. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Gebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen zu Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte, und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, er aber antwortete ihm nichts. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten aber standen auf und verklagten ihn heftig. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Herodes freute sich, als er den Herrn sah. Wir lesen von mehreren Menschen, die den Herrn sehen wollten. Es wird einige Mal von der Volksmenge gesagt. Die überlegten sich, er ist über den See gefahren, wenn wir jetzt hinten rumlaufen, scheint kurzer Weg noch zu finden, dann treffen wir ihn da. Oder auch sonst fragten sie, wo ist er? Und sie gingen ihm nach, sie wollten ihn sehen. Dann lesen wir in Johannes 12, dass da Griechen waren, die ihn sehen wollten. Und der interessanteste ist wohl Zachäus, der kletterte auf einem Baum, um den Herrn zu sehen. Und den hat der Herr Jesus voll anerkannt. Er hat ihm gesagt, steige eins herab, heute muss ich in deinem Hause sein. Und hier war auch einer, der wollte Jesus sehen, aber aus ganz falschen Motiven. Der wollte ein Zeichen sehen, mal etwas Besonderes. Da geschieht was, da ist was los bei diesem Jesus, das muss ich gesehen haben. So wirkt der Geist Gottes nicht. Und der Herr Jesus dachte nicht daran, ihm irgendetwas zu zeigen. Herodes war in einer guten an. Darum war auch Herodes sehr froh. Und die beiden haben sich ja wieder verbrüdert hierüber. Herodes hätte Jesus ohne weiteres freisprechen können. Wenn es einen Menschen gab, dem menschliche urteilt, der Herr freundlich hätte begegnen müssen, dann Herodes. Ich glaube, nach einer halben Stunde wäre er frei gewesen. Und was tut er? Er antwortete ihm auf nichts. Das Schweigen ist viel, viel schlimmer, als wenn ein Nein kommt. Wenn mir jemand wenigstens noch sagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen, wird abgelehnt, dann hat er noch Kenntnis genommen. Aber hier, er antwortete ihm nichts. Hier war die Tür ins Schloss gefallen, endgültig. Über dem Leben von Herodes stand eines der schrecklichsten Worte, das Wort zu spät. Zu spät enthält nämlich etwas ganz anderes. Zu spät heißt, früher ging das. Zu spät heißt, vielleicht vor einem Jahr hättest du das haben können. Vielleicht sogar noch vor einer Woche. Aber jetzt, jetzt nicht mehr. Zu spät ist eines der furchtbarsten Worte. Und jetzt zeigt sich, wer Herodes wirklich war. Er hat diesen Gefangenen, der da vor ihm stand, diesen Angeklagten mit seinen Kriegsknechten verspottet. Wie erbärmlich. Wir lesen auch von anderen, die den Herrn verspottet hatten. Ich habe das mal nachgeschlagen in der Konkordanz. Es waren immer nur diese untergeordneten Kreaturen, die Knechte des hohen Priesters, die verhöhnten den Herrn und schlugen ihn. Die Soldaten, die die ganze Schar zusammenriefen, die haben ihn auch verspottet. Und dann lesen wir einmal, dass die Pharisäer ihn verhöhnten, weil sie geldliebend waren. Und dann hier Herodes, er verspottet ihn. Für den Mann war nun wirklich nichts mehr zu hoffen. Jetzt müssen wir uns aber noch Johannes zuwenden. Das Ende dieses Mannes ist erschütternd. Und wenn man das liest, dann fragt man sich, wie ist denn das möglich? Wie kann denn ein Knecht Gottes jämmerlich sterben? Man wird an das Wort erinnert, das David beim Tode Abners gesprochen hat. Er hat da gerufen, musste wie ein Hund stirbt Abner sterben. Ja, so jämmerlich war auch das Ende Johannes des Täufers. Und da kann ich immer nur sagen, alles, was die Bibel uns sagt, vor allen Dingen das, was das Neue Testament sagt, das geht alles nur auf, wenn es eine Auferstehung, ein ewiges Leben gibt. Da können wir so viele Beispiele nennen. Denken wir an Stephanus. Stephanus, diesen geistlichen und gläubigen Mann, der ein wirkliches Vorbild war, wie kurz war seine Tätigkeit und dann brach er zusammen unter den Steinen, mit denen sie ihn zu Tode steinigten. Aber da lesen wir dann etwas ganz Herrliches. Während er gesteinigt wird, ruft er noch aus, Herr, vergib ihnen. Und dann heißt es, und als er das gesagt hatte, entschlief er. Ich hätte mir nicht getraut, da ihn zu schreiben, entschlief er. Aus den Augen Gottes war auch das unter den Steinen seiner Feinde sterben ein Entschlafen. Er ging hinüber zu seinem Herrn. Und wenn wir das wissen, wenn wir das verstehen, dann ist auch mit Johannes wieder alles klar. Hier traf ihn das ganz schwere Los, den bitteren Tod im Kerker hinnehmen zu müssen. Aber wir wissen, in der Herrlichkeit droben, da ist Johannes einer von den ganz Großen. Und das sollte immer unser Ziel sein. Nicht, wie stehe ich hier, sondern wie stehe ich dort, wenn ich einmal heimgehe zu meinem Herrn. Dass wir da hinkommen einmal, dass wir nicht auf dieser Erde bleiben, wissen wir. Möchte Gott uns den Verstand geben, uns mehr nach dem auszurichten, was das Wort Gottes uns sagt. Die Zeit auf der Erde ist nur vorübergehend. Wichtig ist, welche Wirkung sie auf unser ewiges Leben hat. Es geht nicht allein darum, das Leben zu erlangen, sondern auch darum, vor dem Richterstuhl des Christus zu bestehen. Das ist ein Gedanke, den wir immer klar vor uns hinstellen sollten.